Das war super interessant, euch beiden, also Yael und dir, Tim, zuzuhören. Und also ich gehe jetzt da mit so vielen Fragen raus. Aber was für mich so fremd klingt, und das ist, ist die Grundannahme, nämlich die, dass es einen großen Gegensatz gibt zwischen Arbeit und Leben. Und das empfinde ich überhaupt nicht so. Ich finde, dass die Arbeit ein so bereichernder Bestandteil des Lebens ist und nicht ein Gegensatz, den ich ständig begrenzen muss. Aber das führen wir irgendwann anders.
Frau Kassan, kommt vielleicht auch auf die Arbeit an, die man machen muss.
Absolut, oder? Absolut. Also wir sind hier privilegiert, das muss ich jetzt wirklich sagen. Und, aber auch das, ich empfinde nicht in immer das als einen Gegensatz. Also du siehst, oder Sie sehen, Sie müssen wiederkommen und wir führen die Diskussion fort. Ich bin sicher, auch zu Hause geht es jetzt heftig her. Ja? Viele denken an ihre
Enkel. Aber tolle Impulse. Aber du hast entscheidend ist aber eins. Ich glaube, das betrifft uns alle, die hier sitzen, weil du gerade gesagt hast, wir konnten das alle nicht vorstellen, wir haben hart dafür gearbeitet, aber wir haben alle Spaß an unserem Job gehabt und glaube, das ist
nicht Grund. nicht nur.
Ja, also aber trotzdem hast du den aus Spaß, das hat dich immer dann dazu geführt, weiterzumachen, weil dir einfach dein Job Spaß gemacht
vielleicht, wir kommen auch gleich noch zum Spaß, aber ich glaube, die Grundfeder, ja, warum wir so gearbeitet haben, war auch ein Gefühl, dass viele von dieser Generation Gott sei Dank nicht mehr kennen, nämlich rauskommen aus einem großen Gefühl der Demütigung und Ohnmacht.
Das stimmt.
Und das, wenn man das nicht mehr als Triebfeder hat, also wir wollen jetzt nicht Psychoanalyse jetzt machen, glaube ich, ist das schon auch ein Glücksfall.
Ja? Ich glaube grundsätzlich nochmal, das ist das Einzige, was mir heute nicht gefallen hat, als du sagtest, kommen wir mal wieder zu was Positivem. Ich fand das sehr positiv, weil man sich mal versucht hat, die Position des jeweils anderen auch mal darzustellen und dem anderen auch mal zuzuhören. Ich fand, das hast du toll zusammengefasst, warum, wieso dieses Internet, diese Social Media damit groß geworden. Jetzt hat man noch ein paar andere Geschichten gehört.
Ich meinte
gehört.
Den positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Ja, aber wie fein jetzt hier auch diese Gesellschaft eben aufeinander zugehen, wenn sie mal anfängt, ein bisschen zuzuhören, sich damit zu beschäftigen, gute Beispiele und dafür ging an. Also ich fand das überhaupt
nicht negativ. Aber ich finde Arbeitsmarkt hin oder her, es ist doch total wichtig, dass man Dinge tut, wenn man damit groß werden will, erwachsen werden will, wenn man davon leben möchte, dass das Dinge sind, die einem Freude bereiten.
Ja.
Oder? Also, dass man da arbeitet, wo man auch Spaß am Leben hat.
Erstens das und dann ist auch das ist ein Thema für sich. Man muss auch sagen, dass wir unseren eigenen Kindern viele, viele, viele Dinge auch geebnet haben, für die sie sich nicht mehr anstrengen müssen. Auch da muss man, eines Tages wird man entscheiden, ob das gut oder schlecht war. Aber jetzt, Tim, du hast so viele tolle Sachen gemacht und machst. Dass ich
jetzt neugierig war keine Beschädigung.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht, weil wir jetzt 4 Tage vor Weihnachten sind.
Ja.
Du warst unter den vielen Anstrengungen, die du unternommen hast, einfach um Geld zu verdienen, um voranzukommen, du warst auch mal eine Zeit lang der Weihnachtsmann.
Ja, auch das, ja.
Und wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Pinneberger Zeiten, Zeitung austragen, Baumschule. Ich musste mein Leben selber finanzieren. Meine Mutter hat das Untermietverhältnis spontan gekündigt, sodass ich dann auch in der Pflicht war, mir selber Essen und Sachen und solche Sachen zu besorgen. Aber liebevoll, das war einfach eine erzieherische Maßnahme, die ich auch gut geheißen habe. Und dann gab es einen guten Job, Weihnachtsmann. Also da gab es eine Agentur, meine Freunde sind alle Taxi gefahren, ich hatte aber keinen Führerschein. Also deshalb.
Wie viele Tage ist man als Weihnachtsmann im Einsatz?
Boah, jetzt, so. Ich dachte, du bist ja schlau, Weihnachten.
Ja, nur Weihnachten. Es fängt nicht schon vor, nur Heiligabend.
Ja, gib mir nur einen Weihnachten.
Dauerhaften Job als Taxifahrer kann man nicht gleich vergleichen mit einem Tag. Ja.
Nein, und das war ja unter anderem, ich wäre ein Tagelöhner.
Okay, also. Aber man hat, glaube ich, ziemlich gut verdient.
Man hat sehr gut verdient. Ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber es war ein Vielfaches von einem normalen Job. Ich meine 40 Mark die Stunde.
Ich war bei 25 bis 35, aber wir kommen der Sache nahe.
Ich meine so. Und was eigentlich das Faszinierende war, mein Freund Hanno Bauklo, der, wie gesagt, der hatte auch ein bisschen Bock, dem habe ich davon noch 10 Mark, der ist halt die ganze Zeit nur rumgefahren, hat sich hingesetzt, gewartet, während ich in die Häuser rein bin. Und auch da habe ich halt schon wahnsinnig früh gelernt und das ist das, was mich auch bis heute in ganz vielen Bereichen immer prägt. Ich mag diese ganz großen Begriffe wie Demut und Bodenhaftung nicht wirklich, aber wenn du Einblick in private Haushalte bekommst, ohne einen Teil dessen zu sein.
Und das waren wahrscheinlich sehr wohlhabende
richtig.
Haushalte, wo alles picobello aussah.
Absolut wertfrei, nicht gewertet. Menschen, die halt mehr haben, können sich auch mehr leisten. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. Man hat aber gesehen, dass da ein gewisser Konsum Wahn schon auch vorhanden war. Und natürlich, wenn die das haben, also es ist überhaupt nicht negativ gewertet, aber was mich am meisten berührt hat, war wirklich der Besuch in einem Hochhaus. Mutter, alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Und sie hat eine gebrauchte Barbie verschenkt. Und diese Freude über das bisschen, was da war, und diese Bemühung vor allen Dingen von ihr, von der Mutter, mit nichts, wahrscheinlich emotional schwieriges Umfeld, weil sie waren alleine, wird Gründe geben dafür, warum die ganz alleine waren. Die Freude der Tochter und wie gesagt, dieses Momentum, das war so, wo ich sagte, wow, also das ist wichtig, dass man diesen Menschen eben einen Teil ihrer Würde auch lässt.
Und das hast du gemerkt damals, obwohl du
so... Sofort. Also das würde ich mir bis heute vorwerfen, dass ich schon so eine gewisse Empathie für bestimmte Situationen habe, auch wenn ich mit meiner grobschlächtigen Sprache oft versuche, den Eindruck zu entwickeln, darzustellen, dass ich ein Assi bin. Aber ich glaube, im Herzen und was so dieses
Feingefühl... Das ist ein sehr nobles Gefühl, was du gerade beschreibst.
Ja.
Danke für diese Geschichte.
Bitte. Danke für diese Geschichte.
Hast du auch in einem Hotel gearbeitet? Da
hast
du, glaube ich, alles Mögliche gemacht.
Ja.
Das hieß Hotel Cap Polonia.
Capolonio.
In Pinneberg. Was hast du alles gemacht dort?
Wirklich alles. Bin da irgendwann mal rübergegangen. Ich glaube, für 8 Mark damals erster Job. War irgendwas relativ Simples, also rein Physisches. Ich glaube, wir haben die Kegelbahn eingerissen. So früher hatten die Hotels noch eine Kegelbahn. Dann brauchten sie Veranstaltungsräume und dann mit Vorschlaghammer. Ich habe Getränkebuffet. Ich habe Karpfen auf den Kopf gehauen. Ich habe Salzkartoffeln für Heizdeckenverkaufsfahrten auf den Teller gepackt. Ich habe den Fußboden gewohnt, geschleppt, gemacht, getan. Ich war Gardrobiere und das Geilste, was ich aber war, ich war der Bodyguard von den Mamas und Papas.
Nee.
Ja.
Die da
so, das ist jetzt Generationsding so.
Die da übernachtet haben?
Nee. Das ist dann, wenn die Karriere irgendwann mal so runtergeht, dann zieht man auch manchmal eben
nicht mehr
durch die ganz großen Konzerthäuser. Das war, also das ist eine Veranstaltung, ein wunderschöner Raum, wirklich wunderschön. Und da waren dann auch, also hat nicht nur die Pinneberger Volksbühne gespielt.
Ich muss mal nachfassen, waren das die Mamas und Papas von Dreaming California?
Ja, original.
Nee.
Und die haben dann da
einer der schönsten Songs, die je geschrieben
wurden. Wunderschön. Aber wie gesagt, Capolonio, Marc Ostermann, guter Freund von mir, kocht da sensationell derzeitig. Die haben dann ein Konzert gegeben und ich habe mir alles gemacht. Und dann hieß es so, ich sollte sie aus ihrem Zimmer da, also aus dem Vorbereitungsraum rausholen und zur Bühne bringen. Und dann habe ich mich wie ein Roadie gefühlt. Ich war 14 Jahre alt, ich hatte Ärmchen wie Zahnstocher. Also das war totaler Quatsch. Ich hatte 4 Handtücher. Und bin aber in den Raum reingegangen, als ob ich wirklich Leute nur mit Blicken das Genick brechen könnte. War jetzt auch nicht so gefährlich, weil die erste Reihe bestand überwiegend aus Rollatoren. Und auch das Alterspublikum war jetzt nicht unbedingt, dass sie an der ersten Reihe und dann noch auf die Bühne hüpfen können. Aber ich habe dann auch einfach so aus der Übermotivation die eine oder andere Dame mal weggeschubst in ihrem Stuhl, nur damit sie sich gar nicht erst trauen, Tim, aufzustehen und BHs auf die Bühne zu werfen.
Tim, du hast ja deinen Schrottwichtel schon aufgemacht.
Ja.
Aber wir haben ein zusätzliches kleines Geschenk für dich.
Ich liebe Geschenke.
Das ist eins, was man sich anschauen kann. Wollen wir?
Ja, bitte.
Moin, Tim. Viele Grüße aus deiner ehemaligen Hood. Wir kennen uns jetzt schon fast 40 Jahre und es ist toll, deinen Weg mitzuerleben. Damals, als du hier bei uns im Cup in Pinneberg deine ersten Berührungen mit der Gastronomie hattest, warst du noch Schüler. Das hat dich nicht abgeschreckt. Ganz im Gegenteil, du wurdest mega erfolgreicher Koch, Fernsehkoch, Autor, Gastronom, Entertainer und vor allem toller Familienvater und Ehemann. Schön, dass du für uns immer Tim geblieben bist und dir die Heimat so am Herzen liegt. Das soll auf jeden Fall so bleiben. In diesem Sinne, bis ganz bald. Deine Kapp-Familie.
So süß.
Ciao.
Das war Marc Ostermann, der 8 Jahre war, als du da gearbeitet hast.
Brillanter Koch und im Hintergrund hat man eben auch wirklich da die Pinneberger Adams Family gesehen, also so nenne ich sie immer im Privaten, weil wir haben da alle zusammen Stunden gekloppt, wir haben Spaß, Freude miteinander gehabt und wie gesagt, haben wir auch Werte für, also das ist schon für mich so Hood, also das ist schon ganz besonders.
Und du bist gerührt, das freut mich.
Ja, und ich bin auch stolz drauf, dass ich auch die sichtbar machen kann. Also, verstehe, was ich meine? Mhm. Das ist ja nicht mein Weg, sondern es ist unser Weg. Und es gibt immer eine Person oder oft eine Person, die so, wie beim Fußball, ist ja nicht nur einer, sondern es sind 11 Leute oder noch mehr Leute
noch mehr. Im Hintergrund.
Und wenn mir das jetzt gelingt, dann freue ich mich da wahnsinnig.
Darf ich dir
vielen Dank für das Geschenk.
Ich freue mich sehr, wenn du dich freust.
Ja.
Und habe eine weihnachtliche Frage noch an dich.
Ja, bitte. Bockwurst, Kartoffelsalat.
Ich kenne... Nein. Seite sitzt einer, der, dann hätte ich lieber nach der Weihnachtsgans gefragt von Oliver Masucci. Mhm. Die kochen nämlich synchron, Bruder, Mutter und er, und tauschen sich dann drüber, oder tauschen, das ist jetzt eine höfliche Umschreibung, und battlen, wer die bessere Gans hat. Aber wir wollen zu einem anderen Thema kommen, sonst ist das keine weihnachtliche Frage mehr. Nämlich, ich kenne wenige Menschen, die so öffentlich sind wie du. Am besten Sinne auch, weil du bist ein richtiger Volksheld. Die Leute sprechen dich an, haben dich gerne, wollen was mit dir machen und so. Mhm. Gibt es bei dir die Überlegung, manchmal irgendwie nicht kürzer zu treten, aber weniger sichtbar zu sein?
Der Wunsch nach unsichtbar sein, der ist da. Also, dass man manchmal auch einfach nur durchatmen möchte. Und man entwickelt dann irgendwann so einen Mechanismus, dass man dann sich mal über die Schulter guckt und auch schon so ein bisschen sich Räume sucht, in die man hingeht. Also, ich gehe momentan nicht ganz unbefangen in neue Restaurants, weil da bin ich oft Tim Melzer. Und ich möchte eigentlich nur der Gast sein. Und das ist nicht böse gemeint.
Kannst du ja ins Ausland gehen.
Bin ich sehr oft in den Standardwegen unterwegs. Also da ist schon der Wunsch da. Deshalb, also ich suche ja gerade, wir haben schon gesprochen, das ist ja hier die deutschlands bekannteste Hühnerzüchterin.
Judith
Rakers hat jetzt Erfahrung. Also ich suche zum Beispiel eben wirklich einen Ruhepol, ich sag mal im Speckgürtel von Hamburg, wo ich mich mal zurückziehen kann und wo ich einfach mal wirklich nur, naja, nicht sagen, wo ich mich einfach mal ausruhen kann, wo ich einfach mal unsichtbar sein kann, wo ich private Dinge unsichtbar machen kann. Das ist schon oft der Fall. Ich habe einen Vorteil, dass man gar nicht so viel über mein Privatleben weiß. Deshalb ist es.
Das schützt doch sehr.
Das beschütze ich sehr. Und ich mache keine Fotos, wenn ich essen gehe. Ich mache keine Urlaubsbilder, selbst wenn die Leute nicht wissen, wo ich bin oder so. Das halte ich für mich zurück. Das sind meine persönlichen Eindrücke. Und das soll auch in der Zukunft noch so bleiben. Und
sag mal, wenn du ganz, ganz kurz, ja. wenn du umziehst, ne, ja. werden da auch Hühner einziehen? Weil du sagst es gerade so.
Naja, irgendwas muss ja auf den Tisch.
Das ist jetzt ein großer Unterschied.
Das war, hey, reine Provokation.
Reine Provokation zwischen dir und dem, was Tim möglicherweise noch vor sich hat.
Nee, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich will mir nicht mehr Arbeit machen, ich will weniger. Also ich bin da auch genau so. Und ich bin, das war doof. Das war wirklich doof. Ich weiß, wie viel Arbeit so ein... Ich meine, ich habe 50 Quadratmeter Garten. Weißt du, wie viel Arbeit das ist?
50 Quadratmeter?
Ja, also
das jetzt. Ist Arbeit?
Ja, schon.
Ein Raunen geht durchs Publikum.
Unsere Weihnachtszeit zum Ende. Aber ich fände es so schade, wenn wir aufhörten, ohne dass du erzählt hast von einem Projekt, was nächstes Jahr erst sichtbar werden
ja.
wird. Nämlich die sogenannte Herbstresidenz.
Ja.
Wieder eine Vox-Serie, die du mit einem Kollegen zusammentust. Kein Kochkollegen, sondern...
André Dietz, ja.
Ganz genau. Da gehst du in ein Pflegeheim.
Richtig.
Mit einer ganz besonderen Mannschaft von Pflegern und Pflegerinnen.
Unter anderem.
Und was ist da deine Aufgabe? Was ist das, was du da machst?
Also wir haben vor 2 Jahren ein wunderschönes Konzept gemacht, weil ich mich wahnsinnig über einen Begriff aufgeregt habe, dass Menschen mit Down-Syndrom als nicht ausbildungsfähig in Deutschland gelten. Und ich finde, das ist ein ziemlich dummer Begriff. Also wer ist nicht ausbildungsfähig, außer man will nicht. Haben ein tolles Projekt gemacht, haben tolles entdeckt und haben vor allem die Kraft der Gemeinschaft entdeckt. Also dass da eben nicht einer, jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Und wir haben sehr stark auf die Stärken und nicht auf die Schwächen des Einzelnen geguckt. Jetzt ist es so, ich fand einen Begriff von sehr schön, das ist ein bisschen untergegangen, eben, dass man, also...
Von Andrea?
Ja, von Andrea, als du gesagt hast, die Schuld, die du mit dir rumgetragen hast, weil du manchmal aggressiv und wütend warst, wo ich sage, genau darum geht es. Es geht also einfach sich selber an der einen oder anderen Stelle auch mal verzeihen können. Mein Vater ist letztes Jahr sehr früh verstorben, plötzlich im Stand. Und danach habe ich versucht mit meiner, und ich bin dankbar dafür, und das kommt immer sehr blöd rüber. Aber ich bin halt dankbar dafür, dass ich meinen Vater habe nicht leiden sehen, dass er nicht verfallen ist, dass er nicht im Kopf nachgelassen hat, dass er im Körper ein bisschen mehr geworden ist. Aber ich habe meinen Vater so verloren, wie ich ihn noch sehe, als Mann, als Mensch, als Person. Dann habe ich versucht, mich im inneren Umfeld darüber zu unterhalten, was wir denn generell im Alter mit Personen machen wollen, werden, was deren Wünsche und Ideen sind. Und das war ein sehr einseitiges Gespräch, nämlich alle haben den Raum verlassen, die als nächstes betroffen würden. Und da habe ich mir gedacht, warum haben wir so Angst vor Pflegeheimen? Wir pflegen den Rasen, wir pflegen unsere Haut, unsere Haare, unser Auto und alles. Nur Pflegeheim verbindet jeder mit einem lieber verrecke ich, lieber sterbe ich. Da will, kann man hier, glaube ich, umfragen, Hände hoch, wer will freiwillig dahin? Keiner. Es ist aber Fakt, dass 90% aller 90-Jährigen ins Pflegeheim müssen, wenn sie nicht die Chance haben, zu Hause gepflegt zu werden. Und dann sind wir da rein und haben uns geguckt, was können wir besser machen. Und das war eine
Idee. Und kannst du uns in der Kürze der verbleibenden Zeit sagen, was kann man denn besser machen, ohne dass du das gesamte System verändern
musst? Alles. Erstes Gebot, nicht immer nach Geld schreien, sondern gucken, was kann man mit Nähe, mit persönlicher Kraft machen. Das ist das, was sie macht. So, sie bündelt ihre Energie.
Was Nicole macht.
Sie ruft drei Leute an und sagt, kannst du Gitarre spielen? That's it. Das erleichtert das. Wir haben Kräfte zusammengebündelt. Wir haben bestimmte Menschen mit bestimmten Bedürfnissen zu Alltagshelfern ausgebildet. Das wiederum hat mehr Zeitfenster für die Pfleger geschaffen, die dann wieder intensiver der Pflege nachgehen konnten, wann sie wollen und nicht wann sie müssen oder wann es der Zeitplan noch zusammen zulässt. Wir haben es geschafft, dass die Nebenmedikamentation, die Schlafmittel nachts, die Antidepressiva, die ganzen runtergesetzt worden sind. Warum? Entschuldige, wenn ich das einmal darf, auch ungefragt. Weil wir Menschen angefasst haben, weil wir die Zeit hatten, Menschen anzufassen, weil wir die Zeit hatten, ohne Qualifikation. Jeder hat einfach nur die Zeit und die Raum und die Energie zur Verfügung gestellt. Durch eine Idee, eine gemeinsame Bekannte, Marie Kohn, ein großes Vorbild für mich gesellschaftlich und auf sozialen Ebenen, ist meine ehemalige Vermieterin, die eine derartig hohe, ausgeprägte soziale Kompetenz hat, die eine Idee hatte bei uns im Mietshaus, dass wir gemeinsam vermeiden konnte, dass eine Mitbewohnerin ins Pflegeheim geschickt worden
ist. Weil ihr euch alle drum gekümmert.
Weil wir uns alle gemeinsam, hat jeder eine Stunde, zwei Stunden zur Verfügung gestellt. Wie so ein Putzplan, sag ich immer lustigerweise, was in Mietshäusern ist. Ich habe eingekauft und gekocht. Ich habe selber keinen persönlichen Kontakt gehabt. Andere Leute saßen mit ihr im Fernsehen geguckt, haben das gemacht und wir konnten verhindern, dass jemand unmittelbar.
Und wir haben auch ein paar Eindrücke, wie das aussieht.
Da bin ich sehr dankbar.
Wenn du, Tim, in einem Pflegeheim bist.
Ja.
Warum geht man in so ein Heim? Weil man keine andere Wahl mehr hat.
Wir brauchen jemanden, sonst wären wir ja nicht hier.
Das wäre ihr Zimmer.
Schwierig. Warum tun wir nicht jetzt was dafür, dass es hier, heute und jetzt schon geiler wird? So, wenn ich die Damen kurz beim Kaffeeklatsch stören darf.
Ja, mein Leben ist so schön hier. Ich freue mich auch, dass ich die Chance gekriegt habe.
Hier bekommt man dieses Gefühl, du bist herzlich willkommen.
Irgendwann werden wir das auch nutznießen können. Jeder von euch, nicht vergessen. Die aus dem Weg mit deinem kleinen Chopper da.
Ich habe auch die größere Maschine.
Und wir haben die dickeren Reifen. Über 40 Leute wirken da im Hintergrund. Ich nutze meine Öffentlichkeit, meine Prominenz, um vielleicht die eine oder andere Tür zu öffnen. Ich gehe da ganz nur mit Menschenverstand und normalem Empathie und Emotionen daran und bin einfach nur, und das klingt wahnsinnig dämlich, aber ich meine es wirklich so, bin halt einfach nur Mensch und guck hin und that's it, das ist der ganze Deal. Ist nicht so schwer, die Welt.
Andrea Sawatzki hat vorhin gesagt, in einem ganz anderen Zusammenhang, sie findet es schön, mit ihrem Mann zu drehen, weil da erkennt oder lernen sie immer wieder neue Seiten an sich kennen, gegenseitig. Ich habe für mich bei Tim Mälzer eine andere Seite heute kennengelernt. Dafür bin ich dankbar. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.